Herzlich willkommen allen, die hier sind. Freut mich, dass wir zusammen die Zeit verbringen können. Wir stehen in dieser Serie von Elia in der 12. Predigt. Und der Elia steht vor dem Heimgang. Wir möchten einsteigen. Der Elia hat so einen speziellen Tag vor sich. Wir stehen in dieser Serie, wie ich sie auch angesprochen habe, und die heisst dann im 2. Könige Kapitel 2, und ein spezieller Tag stand an. Es war der Tag, an dem der Herr den Propheten Elia durch einen mächtigen Strom oder Sturmwind wie durch einen feurigen Wagen mit feurigen Rossen zu sich in den Himmel nehmen will. Also der Elia hat einen Tag vor sich, wo Gott ihn abholt mit feurigen Rossen, mit einem feurigen Wagen. Gott hat dem Elia einen besonderen Tag gönnen, nämlich einen Tag, wo er ihn abholt. Und er der Chauffeur ist, der Herr als Chauffeur und der Elia als Fahrgast. Ein Himmelstaxi ist Elia vergönnt gsi. Und wir möchten hier einsteigen, was für ein Vorrecht das ist, dass wir Gott dürfen haben. Natürlich, es ist enorm schwierig, wenn wir so merken, ein Verlust ist da, etwas Wertvolles, etwas sehr Liebevolles, wo uns teuer und kostbar ist, muss heimgehen. Das schmerzt, es tut weh, es macht einem traurig. Im Kopf wissen wir es vielleicht sogar. Ja, jeder muss einmal sterben. Das ist ja da, das Wissen haben wir. Aber im Herzen geht es meistens länger zum Loslassen, etwa zum Lagen. Und gerade in diesem Moment möchte uns der Heilige Geist zur Hilfe kommen. Er möchte da uns stärker unter die Arme greifen. Er ist nicht der, der das knickte Rohr, wenn wir innerlich so knickt sind, wie ein Bambusrohr. Er möchte nicht, dass wir ganz und gänzlich am Boden zerbrochen irgendwo stehen und irgendwo zerknickt sind, sondern er stützt und stärkt, er aufbaut. Und ich möchte das Thema vom Heimgang als Grundlage für die Geschichte nachher mit dem Elia, seiner Abschiedstournee, als Grundlage möchte ich euch uns so einen Blick gönnen von einer anderen Seite aufs Heimgehen. Ich möchte so den Vorhang auftun. Manchmal, wenn man so im Theater hockt, hat man die Bühne so hoch und dann geht der Vorhang auf. Und die Kinder gehen meistens schon vielleicht vor am Vorhang und tun dann von unten her, gehen sie drunter. Und heute können wir so wie Kinder drunter schauen unter den Vorhang und schauen, was hinter dem Vorhang vom Sichtbaren ist. Und wir machen einen Blick ins Unsichtbare und schauen da die verschiedenen Heimsuchungen Gottes an. Und wir fangen an im Alten Testament mit einem Mann, der heisst Henoch. Der war 65. Wer unter euch ist über 65? Also nicht einmal ein Viertel. Freut mich. Also der Henoch. Der Henoch, der war 65 und dann hat er noch Familie bekommen, mit 65. Und hat dann mit Duschalech gezeugt und hat noch 300 Jahre gelebt. Er hat also 365 Jahre dürfen unterwegs sein in dieser Welt. Da war die Zeitrechnung noch etwas anders. Das war noch vor der Sintflut, noch vor dem Noah. Und der Henoch, der mit Gott, ist der unterwegs gewesen. Täglich. Und wir lesen hier im 1. Mose Kapitel 5, 19 bis 24. Und Henoch wandelte täglich mit Gott und Gott war mit ihm. Und plötzlich war Henoch nicht mehr da. Und der Henoch war weg bei ihm. Der ist entrückt worden. Der ist plötzlich nicht mehr rum. Mit 365 Jahren hat es der in den Himmel geklopft. Der ist irgendwie so nahe bei Gott gewesen. Gott hat gesagt, du komm, bleib doch gerade bei mir. Du musst gar nicht mehr runter. Der Henoch, der war einfach plötzlich still weg gewesen. Wir schauen eine andere Begebenheit an von Mose. Der Mose, er war mit dem Volk Israel 40 Jahre unterwegs gewesen und er steht auf dem Gipfel Pisak, auf dem Berg Nebo. Das ist noch im Land Moab und schaut auf dem Gipfel richtig ins verheißene Land und sieht dort Gilead, Dan, Naphtali, Ephraim, Manasse, Palmenstadt, Jericho. Der Mose sieht Juda und von weitem sieht der Mose das verheißene Land. Und der Mose hätte nicht dürfen wie nachkommen ins verheißene Land rein. Und wir lesen da im 5. Mose 34, 5 bis 6, dass Gott den Mose beerdigt hat. Das lesen wir nur einmal, dass Gott selber die Schaufel vorgenommen hat. Oder vielleicht hat er ja schon ein Grab bereit dort, eine Höhle auf dem Berg neben auf dem Gipfel Pisak oben. Aber Gott hat gesagt, der Mose, dort tue ich sein Leib, tue ich bestatten. finde das so etwas Schönes. So einen alten, ergrauten Mann, so wie man ihn so kennt aus dem Klassiker, aus dem 4-Stunden-Film Mose, mit diesen weissen Haaren, mit diesen bärtigen, mit dem roten Mantel, dem Stab, als Patriarch so, sieht, für was er geglaubt hat, 40 Jahre, für was er gelaufen ist. Und dann sagt der Herr, du, jetzt tue ich dir die letzte Ehre, erweise ich auf den letzten Abschnitt mit und ich tue dich beerdigen. Und niemand weiß bis heute, wo sein Grab liegt. So eine tolle Vorstellung. Wir lesen nachher im Neuen Testament, in dem kleinen Brief, im Judasbrief, wie dort ein Streit geherrscht hat über den Leichnam von Mose. Und der Erzengel Micha kämpft mit dem Satan über den verstorbenen Leib von Mose. Also Gott hat ihn ja gerade beerdigt. Der Leichnam, der Leib, die Seele ist ja nicht, kannst du ja nicht im Boden lassen. Sie geht ja, ist ja nicht limitiert. Und nachher gibt es einen Streit, wo das Reich von der Finsternis Ansprüche erhebt und sagt, hey, da wollen wir auch ein Wörtchen mitreden. Und Gott sagt dann, ja, mit dem rede ich sowieso nicht, mit dem Satan, ich schicke jetzt mal meinen Micha, meinen Erzengel. Und dann kommt der Erzengel und sagt, ich schalte dich. Satan, du hast kein Anrecht über den Menschen, über den Leib, über den sterblichen Körper von Mose. Gib ihn her. Und dann muss er ihn loslassen. Und wir sehen dann nachher, wie der Leichnam, der Leib von Mose verherrlicht wird. Und wir sehen Mose wieder auf dem Berg der Verklärung mit dem Elia zusammen, wo Jesus verwandelt und umgestaltet wird. Und das lesen wir in Matthäus 17, 2 bis 4, auf dem Berg der Verklärung. Und nachher der Petrus sagt, oh, das ist das Schöne, hier lernt uns zelten hier. Das wollen wir, hier wollen wir bleiben. Und dann nachher den Mose sieht und den Elia sieht und so eine Wolke, so eine Dunst, Wasser, Regenwolke um die drei Männer ist. Jesus, der Elia und der Mose. Und nachher sehen wir den Mose verherrlicht mit einem Herrlichkeitsleib. Was für ein schöner Ausblick. Wir alle dürfen einmal ein neues Leib haben. Ein Leib, wo keine Krankheit, kein Schmerz, kein Tod mehr kennt. Lukas Kapitel 16, 19 bis 31 sehen wir eine Geschichte, die Jesus erzählt von einem reichen Mann. Ein reicher Mann, der täglich gut essen konnte, der super Kleider hatte. Und vor seiner Haustür ist ein armer Mann, ein Lazarus, der verschiedene Geschwüre hat, verschiedene Hautkrankheiten hat, wo verschiedene Presten hat, wo zu wenig gegessen hat und ein Hund kommt sogar vorbei. Also ein dahergelaufener, strudeliger Hund mit Läusen, der schleckt dem noch die Wunden ab, dem Lazarus. Und beide sterben. Beide sterben. Der reiche, wohlhabende Mann wird beerdigt. Es gibt einen Trauerzug. Er wird begleitet, er wird beerdigt. Und der arme Mann, der Lazarus, er stirbt. Und einen Augenblick später wird er von zwei Engeln eskortiert. Und er wird begleitet zum Schoß Abrahams. Jesus erzählt die Geschichte. Da gehen uns die Augen auf. Also, wenn wir die Hülle müssen verlassen, dann warten für die, die an Christus glauben, Engel, eskortierende, begleitende, schützende Engel, die uns an den Ort vom Trost und vom Frieden bringen. Der arme Mann, der hat geglaubt als Gesetz und Propheten, aber der andere, der reiche Mann, der hat das verneint. Er hat nicht können glauben, dass da ein Messias geht. Er hat nicht können glauben, dass der Gerechte kommt, der Erfüller vom Gesetz. Er hat nicht können eingesehen. Und er hat nachher auch ein heftiges Erwachen gehabt. Er hat richtig gelitten und Schmerzen gehabt. Und das zeigt uns das Neue Testament auch. Die Trennung, die es gibt nach dem Sterben. Die Selektionierung, die Sondierung zwischen dem Reich vom Trost, vom Himmelreich von Abraham. So eine Zeit der Verstorbenen gibt, wo sie einen Trost erleben können, bis sie dann nochmal auferstehen und vor Gott müssen erscheinen. Das letzte Gericht müssen dürfen hören, wo sie beurteilt und belohnt werden nach ihrem Werk. Und der reiche Mann, der hat dort gelitten. Und wir sehen dort den Abraham auch. Der Abraham in dieser Geschichte, wo Jesus erzählt. Der Abraham hat in Sichem hat er Land gekauft. Land, er hat das ersteigert, er hat gekauft. Und er hat schon seine Frau in dieser Höhle begraben, Sarai. Und selber ist er dann vom Ismael und vom Isaak beerdigt worden. Abraham ist 175 Jahre alt geworden und seine zwei Söhne waren auch schon ergrau. Der Isaak und der Ismael mit grauen Haaren. die zwei Völker, die nachher so gewachsen sind, so eine Population daraus entstanden ist, die zwei Väter von diesen Völkern stehen am Grab von Abraham. Und wir sehen auch dort den Abraham verherrlicht an einem Zwischenaufbewahrungsort. Und nicht zuletzt Jesus, der durch sein Leiden, durch sein Sterben am Kreuz uns eine Tür aufgemacht hat, dass wir auf goldenen Strassen laufen können. Dass wir eines Tages eintreten ins neue himmlische Jerusalem. Das sind so 4, 5 Einblicke im Alten und Neuen Testament. Es gibt noch andere, aber ich glaube, es ist genug. So als Grundlage für den Heimgang vom Elia. Der Elia weiss also, er muss abgeholt werden. Das ist in ihm. In seinem Herzen ist das Wissen. Er darf heimgehen. Und jetzt möchte ich da in 2. Könige Kapitel 2, 2 bis 7 eine Abschiedstournee mit euch anschauen. 3 Schritte kommen da uns entgegen. 3 Prozessschritte vor Trauerverarbeitung, vor Loslösung. Also es sind so Phasen, die wir reinnehmen in unser Leben, wo uns die Bibel zeigt, wo Prinzipien sind, wo uns wie gegeben wird als ein Rezept für Loslösungsprozesse zu durchschreiten. Also jetzt nicht nur Trauerprozesse oder jemand, der jetzt heimgeht, darf heimgehen vom Alter her, sondern vielleicht auch für jene, die als ältere Kind gehen müssen, weil sie raus aus dem Haus, müssen erwachsen werden. Das ist auch so ein Loslösungsprozess. Oder vielleicht Kinder, wo die älter gewordenen Eltern müssen die Wohnung räumen oder was auch immer. Und dort dann auch ein Loslösungsprozess geschieht, so ein Trauerprozess. Und wir möchten da in 3 Stationen eintauchen. Ich möchte die Geschichte zuerst kurz skizzieren, erzählen und nachher möchte ich gerade rein mit euch. Also da ist der Elia, der weiss, er wird abgeholt vom Herrn. Und Elisa begleitet den Elia. Und sie sind in Gilgal. Und in Gilgal redet der Herr zum Elia und sagt, Elia, gang nach Bethel. Und er sagt, der Elia zum Elisa, komm nicht mit, bleib hier in Gilgal. Und der Elisa sagt, nein, auf keinen Fall, ich komme mit dir. Du kannst mich nicht wegschicken, du kannst mich nicht abschütteln, ich bleibe bei dir. Und dann kommen sie nach Bethel. Und Bethel heisst das Haus Gottes. Das Haus Gottes. Wir sehen dann nachher die anderen Stationen, wo er nach Jericho geschickt wird. Mit der gleichen Story, wo er auch wieder Elisa abschütteln wollte. Wir sehen nachher, wie er zum Jordan geführt wird. Auch dort wollte er Elisa abschütteln. Aber Elisa ist treu dabei geblieben. Für mich sind das Bilder, Bildreden. Gilgal ist für mich der Ort der Gewohnheit, der Ort der Jugend, der Ort, wo wir gross geworden sind, der Ort, wo wir daheim sind, der Ort, wo wir viele Freunde haben, viele Verwandte, viele Erlebnisse gemacht haben, ein Ort, eine Station in unserem Leben, wo wir alle drin waren und wo uns der Herr rausruft, nach Bethel, ins Haus Gottes, in die Gegenwart, wo er ist, wo wir rausgenommen worden sind von dieser Welt ins Reich Gottes, rausgenommen worden sind aus dem Alten in Neues, vom Vergangenen in eine Zukunft, die herrlich ist. Es ist für mich ein Bild, das uns zeigt, dass ein Elisa ist für mich wie ein Typ, ein Charakter Gottes, der uns auch im Heiligen Geist widerfährt. Er ist treu, er kommt mit, er ist der Begleiter, er ist der Tröster, er ist der, der mitkommt. Er ist der, der uns begleitet und uns führt, den nächsten Schritt. Wir alle müssen mal aus Gilgal raus, aus unserer alten Welt. Wenn wir immer in Gilgal bleiben, dann vergrauen wir in Gilgal und wir sind einfach Gilgal. Leute, ja, wir sind irgendwie einfach, wer wir sind. Wir sind in Konolfingen geboren, wir haben in Konolfingen die Schule gemacht, wir sind in Konolfingen in die Lehre, wir sind in Konolfingen haben wir gearbeitet, in Konolfingen haben wir geheiratet, in Konolfingen sind wir im Migro, in Konolfingen sind wir zum Arzt, in Konolfingen sind wir gekümmert, in Konolfingen haben wir unsere Freunde, in Konolfingen gehen wir gejassen, in Konolfingen werden wir alt, in Konolfingen werden wir pensioniert, in Konolfingen. Gilgal ist die Welt und wir sind nicht berufen, einfach dahin zu vegetieren und irgendwie in Konolfingen da zu haben, sondern wir sind berufen ins Haus Gottes nach Bethel. Auch wenn wir Emmentaler sind. Halleluja. Dürfen wir auch ein bisschen das Minderwertigkeitsgefühl aufbessern und sagen, Emmentaler können auch etwas. Auch wenn wir nicht Städter sind. Raus aus Gilgal, raus nach Bethel, ins Haus Gottes, wo wir die Herrlichkeit Gottes anschauen können. Und David sagt, es ist besser, ein Tag auf der Türschwelle zum Tempel, wo wir die Herrlichkeit Gottes sehen, als 1000 Tage in Konolfingen, als 1000 Tage irgendwo, als 1000 Tage vor dem Fernseher, als 1000 Stunden irgendwo. Lieber eine Stunde in der Gegenwart vom Herrn, die Schönheit Gottes zu erkennen, rauszukommen. Wir sind alle berufen nach Bethel. Und auch wenn wir einen Heimgang haben, eine Abschiedstournee haben, wenn wir uns vielleicht jetzt so fühlen, ja, wir können am Sonntagmorgen in den Gottesdienst, ins Haus Gottes, nach Bethel, wir hören da hören, was der Silas sagt. Unter der Woche haben wir ja auch unsere Beziehung mit Gott, das ist ja nicht räumlich abhängig. Da können wir ja raus in den Wald oder wir können eine stille Zeit machen, wir können ja Gott immer wieder begegnen. Das Haus Gottes ist die ganze. Er ist überall, die ganze Erde ist erfüllt mit der Herrlichkeit vom Herrn und der Erkenntnis durchströmt die Welt, wie das Wasser oder wie das Meer da ist. So ist auch die Erkenntnis da. Wir sind berufen, rauszukommen aus dem Stress, aus dieser Arbeit, hineinzukommen in die Gegenwart vom Herrn. Und der erste Schritt von dieser Abschiedstournee, von diesem Loslösungsprozess, von diesem Trauerprozess ist, dass wir zum Herrn gehen, ins Haus Gottes. Dass wir sagen, wir kommen zu dir, Herr, wir kommen zu dir, wir suchen dich. Öfters höre ich immer wieder, und das ist auch verständlich, das ist dann der zweite Schritt, dass man Gedanken hat über jenes und dieses, dass man Sorgen hat, dass man Sachen muss verdauen, dass es schwer geht, dass einem Sachen runterziehen. Aber ich frage mich dann immer wieder, sind wir schon zuerst zum Herrn gegangen? Haben wir schon zuerst das Haus Gottes aufgesucht? Oder haben wir das Haus Gottes umgangen und sind zuerst gerade zu den Leuten? Viele Trauerprozesse laufen in unserer Seele ab. Niemand kann sie für uns gehen, wir müssen sie selber gehen. Wenn wir nicht zuerst zum Herrn gegangen sind, nicht ihn gesucht haben, wo alle schmerzhaften Erfahrungen, Erlebnisse, alles, was uns anhängt von Gilgal, vom Alten, wenn wir das nicht abhängen und in die Gegenwart vom Haus Gottes kommen, eintreten in ein Neues, dann wird es schwer, das Loslösen, in diese Loslösungsprozesse auf einem guten Boden zu starten und zu verarbeiten. Es ist so schwierig, wenn wir nicht mal einfach die Sache hinter uns lassen, das Vergangene hinter uns lassen, wo wir rauskommen und sagen, jetzt komme ich zu dir her. Oder ein Freund von mir, der Nathan, ist mit 21 gestorben. Er war bei Bill Wilson in New York, Evangelist, Jugendkinderevangelist. Ein Sohn von einem bekannten evangelikalen Prediger in den Aare. Am Wellensurfen, da kann man da an der Brücke kann man Seile spannen und so ein Holzbrettchen anzutun. Da ist er am Wellensurfen dort. Irgendwie hat dann die Strömung mitgenommen und auf der Seite von diesen Wasserkraftwerken hat es so Kanal mit Gitter, wo das Wasser kanalisiert wird, dass es dann auch zu der Turbine geht. Und dort hat es ihn reingenommen. Und die Beerdigung hat irgendwie fast 1000 Leute gehabt. Ich konnte nicht dabei sein und ich konnte ihn nicht verabschieden. Aber ich bin zuerst zu Gott gegangen und gesagt, Herr, ich lasse den Nathan los. Herr, er ist bei dir. Halleluja. Und gleich habe ich dann gemerkt, ich habe noch gute Erinnerungen an ihn. Ich habe viel erlebt mit ihm, miteinander geredet, miteinander füreinander gebetet, als wir in der RS waren und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, kommt der zweite Schritt. Erst dann kommt der zweite Schritt von der Verarbeitung. Das ist dann Jericho. Ich möchte aber nochmal stehen bleiben bei dem Bethel, beim Haus Gottes, wo wir eintreten in die Gegenwart vom Herrn. In dem Haus Bethel hat es 50 Prophetenschüler gehabt. Und ich habe mir die ganze Woche davon überlegt, was will die Geschichte uns sagen? Für was stehen die 50 Prophetenschüler in dem Bethel? Für mich ist das ein Bild für die Gemeinde. Für Menschen, die unter der Inspiration vom Heiligen Geist stehen. Schüler, Lernende, Leute, die Sachen erkennen, spüren, die reden, die den Nagel treffen, die das Schwarze treffen. Und dort ist der Elia in dem Haus Gottes das Erste, was er macht auf seiner Abschiedstournee. Er geht zum Herrn, der Elisa geht mit. Und die Prophetenschüler kommen zum Elisa und sagen ihm, hey Elisa, weißt du überhaupt, dass der Elia heimgenommen wird? Weißt du das? Und dann sagt er, ja, das weiß ich. Schwieget. Wie schwer ist es für Menschen, die in einem Trauer-, Abschied-, Loslösungsprozess sind, von anderen Menschen zu hören, weißt du eigentlich, dass jetzt jemand stirbt? Dass dein Vater stirbt? Obwohl sie das Richtige gesagt haben, Prophetenschüler, hat Elisa gesagt, hey, lasst mich in Ruhe damit, das tut mir weh. Schwieget, sind still. Und manchmal ist es dran, wenn wir merken, jetzt sind wir im Haus Gottes, dann geht es nicht darum, dass wir vorausschauen und sagen, hey, du wirst irgendwann sterben oder deine Krankheit wird dir noch mehr Schmerzen bereiten und so weiter, sondern dann ist es dran, im Haus Gottes, Gedanken Gottes, die Gedanken, die so viel höher sind als die Welt, die Gedanken vom Frieden weiterzugeben und hineinzugeben. Die Schönheit Gottes weiterzugeben und nicht zu belasten. Und als Gemeinde haben wir so eine starke Herausforderung, gerade Menschen zu begleiten, die aus der Welt kommen, die vielleicht Trauerprozesse haben, die noch nicht aufgearbeitete seelsorgerliche Leben haben, wo wir merken, da gilt es zuerst, Gedanken Gottes hineinzugeben, die Schönheit Gottes hineinzugeben und nicht gerade das, wo wir denken, das hast du nötig zu wissen. Wahrheiten einem um den Kopf zu schlagen, sondern Liebe, die Liebe Gottes weiterzugeben, wo da ist, dass wir Trost erleben, eine stille Anteilnahme ist stärker als viele Worte. Ein Trost. Und manchmal sind wir als Gemeinde da stärker herausgefordert, etwas zu leben, als etwas zu sagen. Wenn wir prophetisch reden, 1. Korinther, Kapitel 14, 3-5, dann soll unsere prophetische Rede tröstend sein, auferbauend, ermutigend oder auch ermahnend. Es soll dazu führen, dass alle, die kommen in die Gemeinschaft, aufgebaut und gestärkt werden, innerlich gestärkt werden. Und dann geht es weiter. Bethel, das Haus Gottes, das Brothaus, dort, wo wir gestärkt werden. Und Gott spricht zum Elia und sagt, jetzt gang nach Jericho. Nach Jericho. Und Jericho heisst der Ort des Duftes. Jericho, Ort des Duftes. Ein Ort, der wohlduftend ist. Jericho hat viele Palmen gehabt, viele Gärten, viele schöne Orte. Es liegt auch an einer Oase, die schon mal in Israel waren. Es ist ein Ort, der wohltuend ist, wo man die Seele balmen kann, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man sein kann. Oder im Meierried, wenn man beim Heidi ist und den Garten sieht und die Blumen oder den Blumenstrauß, den du dem Hanni Schneeberger geschenkt hast, dann sieht man etwas von dieser Schönheit und etwas, das duftet. Und der Elia wird von Bethel nach Jericho geschickt. Die zweite Station vor der Verarbeitung von einem Abschiedsprozess, einem Trauerprozess, einem Loslösungsprozess, ist Jericho, wo wir uns Gedanken machen über all das, was wohltuend ist. Über all das, was in unserer Vergangenheit gewachsen ist, wie in einem Garten, der blüht hat. Gedanken, die da sind. Und Elisa sagt, ich komme mit dir an den Ort, wo du darfst sein und dir darfst überlegen, was du alles schon erlebt hast. Von wem leben noch Grosseltern? Das nimmt mich jetzt mal noch Wunder. Grosseltern. Wo ihr noch eure Grosseltern erlebt habt, wenn es dir vergönnt war, hast du dich auch schon mal gefragt, warum so viel in dieser Wohnung drin ist? Oder was das einzelne Gegenstück, also ich muss ja nicht überlagert sein, aber warum was in dieser Wohnung ist und was die Geschichte mit dieser Uhr ist, oder was die Geschichte mit dem afrikanischen Gegenstand ist. Hast du schon mal überlegt, warum ältere Leute viel Souvenirs haben? Gute Erinnerungen, also wenn ihr zum Lidi geht, dann werdet ihr eine kleine Weltreise machen mit afrikanischer Kunst. Da kann man auch Geschichten erzählen mit vielen Gegenständen. Geht es euch so? Ihr habt doch die Wohnung auch persönlich eingerichtet, oder? Da habt ihr doch Gegenstände, wo Erinnerungen verknüpft sind damit, die 5, 10, 30, 50 Jahre zurück sind. Oder noch 100 Jahre oder irgendwie noch etwas vererbt. Und ein Ort, wo man Erinnerungen hat, wohltuende Erinnerungen. Habt ihr etwas in eurer Wohnung platziert, das euch immer schmerzt? Euch abzieht? Vielleicht so ein halbes Jahr oder einen Monat. Und dann sind ihr dabei, spürt es. Also ein Ort, eine Wohnung, ein wo wir voll dürfen die Erinnerungen haben, die wohltuend sind, die wohlduftend sind. Und Gott schenkt dem Elisa einen Ort, wo er Revue passieren darf, was geschehen ist in seinem Leben. Und das darf er teilen mit einem Elisa. Und das gibt uns als Begleiter von Menschen, die einen Trauerprozess durchgehen, gibt uns das ein Ja. Wir dürfen auch Anteil nehmen an all dem, was sie dann dürfen erleben. Und wir fokussieren uns auf das, was wohlduftend ist, was blüht, was wächst, was grünt, was erfrischend ist, was Ruhe bringt, was Frieden bringt und nicht auf das, was vermottet, stinkt. Sondern wir fokussieren uns auf Jericho, auf das, was alles gelungen ist im Leben. Und weil das andere ist alles vergeben, das andere ist alles gar nicht gültig, es bringt gar nichts. Und Jericho ist der zweite Schritt in diesem Loslösungsprozess. Und wir fokussieren uns auf das, was uns aufbaut. Und wir merken, da ist der Herr drin. Das hat der Herr mit mir da. Das hat der Herr an mir da. Das hat der Herr in mir da. Da hat er mich verändert. Da hat er mich umgestaltet. Da bin ich anders geworden. Da bin ich nicht mehr gleich. Und auch dort hat es die 50 Prophetenschüler in Jericho, die zum Elisa kommen und um Elisas Scheinbein kinken und sagen, hey, Elisa, checkst du eigentlich, dass dein Elia, dein Meister, weggenommen wird? Und der Elisa sagt, hey, sorry, ich weiss es auch. Schweigen Sie mal. Kommen schon nachher. Und die Prophetenschüler haben nicht gemerkt, dass jetzt der Moment ist, zu schwelgen in Erinnerungen. Alte Fotobücher für zu holen. Nochmal zu gehen. Und vielen Menschen ist es vergönnt, im Alter zur Ruhe zu kommen. Aufs Bänkchen zu hocken, aufs Feierabendbänkchen. Ein Glas Wein zu trinken. Oder meinetwegen sogar eine Zigarre oder eine Pfeife. Das ist mir eigentlich egal. Es duftet auch, oder? Obwohl ich nicht fürs Rauchen bin. Aber wie ist das schon sagen, wenn etwa 50, 60, 80 ist? Es geht darum, dass man merkt, Gott vergönnt uns das. Und wenn wir nicht zuerst im Haus Gottes sind, dann haben wir all die Gedanken, ohne dass wir die Perspektive Gottes vorweg haben. Wir haben die Perspektive Gottes zuerst. Und dann kommt das andere. Dann kommt das Irdische, das Vergangene, die Vergangenheit, die Gegenwart. Wo wir merken, oh, schön ist es gewesen. Und dann lassen wir es los. Schön ist es gewesen und dann lassen wir es los. Und dann tun wir die Fotobücher zusammen, tun sie wieder ins Regal und nehmen das nächste Bild, das wir durch haben. Und irgendwann sind wir satt und merken, wow, sind wir gut da. Und wenn du merkst, es tut dir etwas nicht gut, dann tust du es weg. Und jetzt für die, wo das denen nicht vergönnt ist, von den Verwandten, wo vielleicht jemand aus dem Leben gerissen ist, auch dort sollen wir in dem Trauerprozess, in dem Loslösungsprozess anerkennen, was Gott mit dem Mensch gemacht hat, was der Mensch für Begabungen hat, für Stärken, was ihm gelungen ist in der Lehre, was dir gelungen ist, was du gemacht hast, was du hast können machen, welche Prüfungen, dass du bestanden hast. Und dann sollen die Angehörigen sich freuen an dem, was wohlduftend ist, was gut ist. Und das ist der zweite Schritt in dem Trauerprozess, wo Gott uns beim Elisa zeigt. Stell dir vor, du hast jetzt einen schönen Oldtimer. Hans, ich denke gerade an dich, wo du das Pferdchen machst, Schallenberg dort. Oder, weißt du, wie ein tönt der Motor, Vergaser rein, so, ganz fein. Und irgendwann merkst du, oh, jetzt mag ich den nicht mehr haben, den Töff. Redst du nochmal mit dem Heidi, darf ich nochmal? Und dann machst du den. Und irgendwann musst du den Töff, den musst du ihn weggeben. Sonst kramen sie immer wieder. Du machst vielleicht noch ein Foto, aber weg musst du ihn geben, sonst kommst du eine neue Versuchung. Oder? Vielleicht ist es bei dir nicht ein Töff. Vielleicht ist es die Wohnung, die du aufräumst von deinem Vater. Oder vielleicht ist es etwas, was du im Keller hast, das du weggeben musst. Und du merkst, hey, jetzt ist es dort. Jetzt verabschiede ich mich von dem. Jetzt löse ich mich vom Vergangenen, das ich noch nicht abgeschlossen habe mit einem Trauerprozess. Vielleicht befindest du dich immer noch in Jericho. Heute in Jericho. Wo du Sachen mit umschlägst, irgendwo in einem Kistchen hast und denkst, ah, jetzt ist es Zeit. Jetzt schaue ich es nochmal an, freue mich nochmal dran. Jetzt verschenke ich es, jetzt vererbe ich es, jetzt gebe ich es weg. Jetzt mache ich meiner Wohnung ein bisschen Raum für Neues. Spüre den Aspekt. Irgendwann ist es gut. Und dann lass es los. Zum Beispiel, wenn du jemanden hattest, du warst geheiratet, der Mann ist heimgegangen, die Frau ist heimgegangen. Und wir sind zusammen immer im gleichen Auto gewesen. Das Auto hast du heute noch. Vielleicht ist es Zeit, dass du das Auto mal wechselst. Das heißt, jetzt ist eine neue Zeit. Die Fahrten, die ich hatte mit meiner Frau und meinem Mann, die kann ich nicht mehr machen. Ich brauche etwas Neues. Aber ich halte es in Ehre. Hier innen halte ich es in Ehre. Ich halte es hoch. Jericho, der Ort vom Duft, wo wir an das sollen denken, was gut ist. Letztens habe ich eine kleine Geschichte gehört, von einer Wüstenspringmaus, die gestorben ist nach 7 Jahren. Und die Eltern haben mit dem Kind, wo jetzt auch schon ein bisschen grösser geworden ist, Teenager, 16, 15, 16, die Wüstenspringmaus müssen beerdigen. Die kannst du ja nicht daheim behalten, nichts lang, oder? Dann gehst du die nach Bethel, sagst, Herr, du hast das Leben gemacht. Danke, dass du das Leben dem Müsli gibst. Du hast das Leben gegeben, du nimmst das Leben. Danke für das Müsli, das ich gumpen konnte, das ich ein WC-Papierröllchen fressen konnte, Nestchen bauen. Und dann lässt du das Müsli mit deinen Erinnerungen los. Und dann kommst du zum dritten Prozesspunkt, und das ist der Jordan. Und dann beerdigst du das beim Jordan. Den schauen wir jetzt an. Der dritte Schritt ist der Jordan. Und zum dritten Mal betet Elisa, bleib doch da, ich gehe allein zum Jordan. Der Herr schickt mich zum Jordan, bleib doch da. Und die 50 Prophetenschüler laufen einem Elia und einem Elisa nachher, ein bisschen mit Abstand. Sie haben langsam gemerkt, dass sie nicht so erwünscht sind. Sie sind ein bisschen Abstand gemeint. Geht auf dem letzten Weg zum Jordan in Abstand. Jordan heisst Abstieg, Niedergang, herab oder niederfließend. Der Jordan ist der Schritt, der Prozessschritt, wo der Elia mit dem Elisa als Begleiter gegangen ist. Ein Abstieg ist bevorgestanden. Und die 50 Prophetenschüler haben gemerkt, da müssen sie nicht ganz nahe dabei sein. Jetzt ist es nicht dran, dass man diskutiert und debattiert, wie denn das vonstatten geht. Und ich habe mir auch überlegt bei der Predigt, inwieweit ich da drauf einsehen soll. Weil der letzte Schritt zum Jordan, der Abstieg, der ist jedes Mal anders. Es gibt Momente, es gibt Phasen, wo wir merken, jetzt steigt etwas ab. Emotional, psychisch sind wir in der Phase vom Jordan. Absteigend. Es zieht uns ab. Wenn wir da in den Strom einsteigen, in den Fluss einsteigen, dann kommen wir in die Strudel rein. Es zieht uns ab. Es zieht uns nieder. Und die Prophetenschüler haben dort gemerkt, sie müssen nicht mitgehen. Und manchmal können wir auch emotional nicht bei allen absteigenden, schwierigen, negativen oder Trauerprozessen mit runtergehen. Wir können nicht. Vielleicht mögen wir es emotional nicht. Innerlich mögen wir nicht alles mitgehen. Und dann ist es wichtig, dass wir eine gute Distanz wahren. Als Prophetenschüler, als Gemeinde, gibt es Momente, wo die letzte Phase nur den engsten Angehörigen vergönnt ist. Und nicht allen. Am engsten Kreis. Der Frau, der Kinder. Der letzte Moment, der ist nicht allen vergönnt. Und da ist es dran, dass man auch ein bisschen Distanz nimmt. Wart. Ausser, man hat so einen Elisa, der sagt, hey, da komme ich mit dir mit. Und hat einen Auftrag von Gott. Ein Abstiegsprozess, wo der Elia hat müssen gehen. Das kann ganz natürlich sein, körperlich, von der Schwäche her, vom Alter. Aber es kann auch sein, dass es innerlich ist, wo wir merken, da sind wir auf einem absteigenden Ast, auf einer absteigenden Tendenz. Und jetzt kommt der Elia mit dem Elisa an den Jordan und dann nimmt er den Mantel. Er hat den Jordan vor sich und dann haut er mit dem Mantel, dem Schacke, auf das Wasser. Und dann bleibt das Wasser stehen. Und sie gehen trockenen Fußes über auf die andere Seite vom Jordan. Ich finde das Bild etwas vom Schönsten. Es gibt Abstiegsprozesse, wo wir nicht müssen, einfach mitgerissen werden, sondern wo wir können stoppen und können sagen, nein, im Namen Jesus, nicht mehr so negativ. Jetzt ist genug. All die negativen Gedanken, all die negativen Ereignisse, alles, was einem wie eine Spirale runterzieht, das machen wir nicht mit. Wenn du heim musst gehen, wenn du heimgeholt wirst, gibt es halt nur die Möglichkeit, dass du als jenseitigen Ufer musst, dass du durch musst, dass du durch den Jordan musst. Ja, klar. Aber für die anderen gibt es die Möglichkeit zu sagen, im Namen Jesus, in diesen Verheißungen, die Gott uns gibt, da nehmen wir Stellung und wir können da durch den Jordan. Wir können durch den schwierigen Prozess, der uns fast kaputt macht, wo uns fast zerreißt, wo wir nur noch leiden an Ohnmacht, wo wir nur noch nicht mehr hinter sie und für sie wissen, wo uns die Decke auf den Kopf geht. Wo wir nur noch aufgelöst sind. Und sagen, stopp. Und da sprechen wir die Verheißungen Gottes zu, der Autorität sprechen wir zu gegenüber dem Strom, der dritten Phase, die uns nur noch runterreissen will, nur noch will zerstören, nur noch will das Leben rauben, alles nur noch negativ ist. Wo der Jordan fließt ins Tote Meer. Ein Bild für das Totenreich, wie ein Totenreich, wo alles nachher im Salzwasser irgendwie konserviert ist. Wir sagen, nein, das ist nicht unser Ende. Unser Ende ist das Jenseitige, ist die Heimsuche Gottes, ist der Empfang vom Herrn, ist das, dass wir wissen, wir sind erlöst, ist das, dass wir wissen, Herr, das Beste kommt noch, das Gewaltigste kommt noch. Es ist die Autorität und die Zusage vom Auferstandenen, der sagt, du bist erlöst, ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Ich bleibe bei dir. Auch wenn du merkst, es ist schwierig. Du musst immer mehr loslassen. Im Alter muss man immer mehr loslassen.
Und auch junge Leute müssen lernen, loslassen. Und manchmal ist das Loslassen so schwierig. Wir hätten noch so Erinnerungen. Aber wenn man die nicht stoppt, die negativen Erinnerungen, dann zieht es einem ab. Dann reißt es einem mit. Und dort muss man sagen, mit dem Mantel, das Bild für die Gegenwart Gottes, das uns umhüllen möchte, muss man sagen, nein, stopp, es ist genug. Wir sind berufen, trockenen Fußes sicher auf die andere Seite zu kommen. Und ich komme schon zum Schluss. Die zwei Männer erleben ein Wunder. Das Wasser staut sich. Ein Fluss, etwa 200, 300 Meter breit, kommt darauf an, wo, bleibt einfach stehen. Wieder rein. Bleibt einfach stehen. Und sie laufen drüber. Die Prophetenschüler sehen das. Und jetzt sind sie am jenseitigen Ufer und der Elia sagt zum Elisa, was kann ich noch für dich tun? Was willst du, dass ich dir noch tue? Was möchtest du? Und der Elisa sagt, ich möchte das haben, was du hast, aber in der doppelten Portion. Ich möchte eingesetzt sein an deiner Stadt. Ich möchte dein Werk weiterführen. Ich möchte das Amt weiterführen. Ich möchte Erstling sein. Ich möchte Erbe sein. Ich möchte das haben, was du hast. Ich möchte das erleben mit Gott, was du hast dürfen erleben. Ich möchte genau gleich in der Intimität sein mit dir. Und dann sagt Elia, du hast dir etwas Schweres erbeten. Aber wenn du mich siehst, wenn ich abgeholt werde mit dem feurigen Ross, mit dem feurigen Wagen, wie der Herr mich mitnimmt, dann will dir und wird dir der Herr das geben, worum du bittet und betet hast. Und dann laufen sie zusammen und plötzlich kommt der Ferrari. Kommt der feurige Wagen, der flammende Wagen, der feurige Ross. Und der Herr ist der Chauffeur und holt Elia zu sich und entrückt den Elia. Und das war eine schnelle Sache. Das war eine schnelle Sache. Der Elia wird zum Herr genommen. Ich möchte dich fragen zum Schluss. Wo stehst du? Stehst du bei den grundsätzlichen Fragen, was kommt nach dem Tod? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Was muss ich mir vorstellen darunter? Gibt es überhaupt etwas? Ist es ein bisschen distanziert? Oder stehst du im Haus Gottes, wo du musst merken oder musst dir eingestehen, ich muss aus dem Alten, aus dem Gilgal raus, ich muss ins Neue, ich muss neue Gedanken haben über mein Leben, über meine Zukunft. Ich bin im Haus Gottes, in Bethel, stehst du in Jericho am Ort, wo du Erinnerungen hast. Erinnerungen, die nachlaufen von Angehörigen, von Freunden, von Arbeitsorten. Stehst du selber in Jericho, wo du merkst, oh, jetzt geht es mir selber nach. Ich stehe jetzt in Jericho, Gott gönnt mir so ein paar Jahre vom Jericho. Oder stehst du schon, oder bist du schon unterwegs zum Jordan? Merkst du, oh, jetzt geht alles bergab. Oder hast du Leute um dich herum, die im Jordan sind, wo du merkst, oh, da muss ich mit Autorität sprechen, was Gott zugesprochen hat. Oder da muss ich einfach dabei bleiben, da muss ich näher sein. In welchem Schritt bist du? Oder stehst du an dem Schritt, wo du sagst, ich will eigentlich nur gesegnet sein. Ich möchte die Fülle vom Heiligen Geist haben. Ich möchte den Herrn sehen. Ich möchte die Fülle haben vom Herrn. Einmal ganz eine andere Predigt. Ich möchte sie so abrunden, so lassen stehen, dir mitgeben, dass du dich bewegen kannst, darüber kannst reden, mit dem Herrn, dann nachher mit Freunden und noch beten zum Schluss. Herr, wo wir miteinander vorwärts gehen, wo wir erleben, du gehst mit uns einen Weg. Heiliger Geist, du gehst ja mit uns, du bist in uns, du begleitest uns, du möchtest unser Tröster, unser Beistand, unser Ratgeber sein, unser Helfer. Herr, da merken wir, werden immer wieder mit Loslösung und Trauer und Abschiedsprozessen konfrontiert, obwohl wir das eigentlich gar nicht möchten. Herr, manchmal möchten wir uns viel mehr, Herr, auf das einlassen, wo wächst, wo klingt, wo schön ist. Herr, und wir möchten uns weniger gern mit dem beschäftigen, was vielleicht manchmal auch schwer ist. Und Jesus, genau in dem Sinne möchtest du deine Leichtigkeit offenbaren. Du möchtest zu uns reden, du möchtest unser Innerstes stärken, du möchtest uns durchströmen. Herr, mit deiner Annahme, mit deiner Liebe, mit deinem Trost. Herr, wenn wir zu dir kommen ins Haus Bethel, dann möchtest du uns begegnen. Dann möchtest, Herr, willst du uns deine Gegenwart schenken. Dann möchtest, und willst du uns ganz neu aufrichten. Dann willst du uns ganz neu deine Perspektive zeigen. Uns deine Dimensionen öffnen. Und Jesus, du siehst auch dann, wenn wir vielleicht in einem Jericho sind, wo wir hocken und Überlegungen haben, Erinnerungen haben, gute wie andere. Herr, und wir uns Fragen stellen, wie lange können wir noch leben oder was können wir noch machen, wie können wir helfen und so weiter. Vater, auch da möchtest du uns nachsehen. Gerade in diesen Erinnerungen möchtest du uns nachsehen. Und uns zeigen, wie du das Drehbuch geschrieben hast, wie du uns begleitet hast in der Vergangenheit, wie da ein roter Faden drin ist. Wie du da treu bist, wie du da deine Hand ausgestreckt hast, bewahrt hast, geführt, geleitet hast, wie du Türen geöffnet und geschlossen hast, wie du gesegnet hast, wie du es gelingen hast gegeben. Wie du dabei bist in allem Vergangenen, wie du uns nicht einen Moment, Herr, verlassen hast. Und all die Erinnerungen zeugen von dem, dass du mit uns bist. Und Vater, dort, wo negative Erinnerungen sind, wo wir selbst anklagen, Verdammnis, da danke ich dir dafür, dass du die entkräftigst. Denn du bist nicht ein verdammender Gott, sondern du bist ein Gott, der versöhnt, der tiefst versöhnt, tiefst Frieden schenkt, tiefst Ruhe schenkt, auch über den Vergangenen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht beim Jericho bleiben, sondern dass du uns rufst, Herr, zum Jordan. Und daher, dass du nicht uns irgendwo im Strudel wegreissen lässt, sondern dass du uns einen Weg bereitest durch den Strom, Herr, der fließt, wo alle gehen müssen. Herr, alle müssen mal sterben, auch ich. Herr, aber du hast gesagt, du bist durch das Türen. Du hast den Tod hast du zunichte gemacht. Du hast überwunden den Tod. Du hast gesagt, du bist die Verstehung und das Leben. Und mit dir werden wir leben. Und so können wir trockenen Fusses übergehen und erleben, wie du uns abholst. Wie das auch immer wird sein, sag das mit Engeln, sag das wie auch immer, Herr, aber du wirst uns in Empfang nehmen. Herr, du wirst uns eskortieren, du wirst uns annehmen, du wirst uns laufen auf diesen goldenen Strassen, du wirst uns eintauchen lassen in deine Freude, die herrscht in deinem Reich. Du wirst uns teilhaben an dem Festmahl, das herrscht. Du wirst uns teilhaben an dieser Anbetung, die ist, wo die Engel, wo alle herrlichen Cherubimen und Seraphimen und alle herrlichen Menschen, die erlöst sind, dich anbeten. Wir dürfen teilhaben an dem, was ist. In der unsichtbaren Welt, im Jenseits, im Himmelreich, in der Ewigkeit. Vater, ich danke dir dafür, dass du mit uns kommst, die Worte weiter, Herr, in uns bewegst, durch deinen Geist. Danke vielmals. Amen.